Bevor es mit dem Podcast losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Aktuell läuft auf golem.de die große jährliche Arbeitgeberumfrage für ITler. Wie geht es euch in eurer Firma? Seid ihr zufrieden mit eurem Gehalt, der Unternehmenskultur und dem Führungsstil eurer Chefs? Eure Antworten zählen. Holt eure Firmen aus ihrer Bubble und sagt ihnen, was ihr für gute Arbeit braucht. Die Umfrage ist anonym und dauert nur 10 Minuten. Zur Umfrage kommt ihr über die Golem Karrierewelt unter karrierewelt.golem.de. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich befinde mich in Ergolding bei Dr. Renat Josef M. Gassner. Hallo Josef.
Hallo, herzlich willkommen.
Vielen Dank und vielen Dank auch, dass du, also deine Frau hat mich vom Bahnhof abgeholt, netterweise, weil du bist verhindert durch Birkenpollenallergie, ja? Wir sitzen jetzt im Keller und sind hier relativ sicher vor Pollen, nehme ich an.
Ja, in der ganzen Wohnung ist mir erstmal sicher, weil ich habe Lüftungsgeräte aufgestellt und dann ist es gut auszuhalten, ja.
Zeitlich befinden wir uns also im Frühling, wie man unschwer feststellen kann, und ich bin durch die wunderschöne bayerische Landschaft hierher gefahren mit dem Supersprinter aus Berlin, war früh um 7 irgendwie da eingestiegen und war dann um noch nicht mal ganz um 12 hier. Es ist der Wahnsinn. Also ein bisschen toll ist das schon. Und die Landschaft ist natürlich auch sehr schön hier, also ich kann allen nur ans Herz legen, mal Bayern zu besuchen. Das ist auf jeden Fall netter als vieles andere. Irgendwann mal bin ich durch Bayern gefahren mit einem Kollegen auf dem Weg nach Österreich. Und er meinte, das ist ja so schön hier. Und er meinte, ja, Gegend können sie, die Bayern. Und muss man jetzt dazu sagen, der Mann, der wo er wohnt, da gibt's gar nichts. Das ist Hamburg. Ne? Und ich komme ja nur aus Potsdam und Berlin. Und da ist Sand und weiß nicht was da noch.
Auch Hamburg ist so eine wunderbar grüne Stadt eigentlich.
Ja, aber mit Gegend einfach so Dinge, wo man aus dem Fenster schaut und sagt, oh, so ein Berg oder sowas, weißt du?
Ja, aber
ich will jetzt nicht sagen, dass es furchtbar ist in Hamburg.
Städte gegangen wäre, hätte ich jetzt auf Hamburg nicht gegriffen, spontan.
Ich will nicht sagen, dass Hamburg furchtbar ist. Ich sage auch nicht, dass Brandenburg furchtbar ist. Ich bin da ganz gerne. Aber wenn man mal so rauskommt und dann mal in so eine Gegend kommt, wo richtig Gegend ist, das ist, was ich meine. Und das ist, wenn du dich aus dem Zugfenster guckst. Also, ja, kann man nur empfehlen. Das wollte ich nur sagen. Und ich bin hier natürlich aber nicht heute, um über die Gegend zu reden, sondern um mit dir über deine verschlungenen Karrierepfade zu sprechen. Wir haben versucht, diesen Termin heute schon vor ziemlich langer Zeit zu machen. Ehrlich gesagt war es irgendwann 2024, dass wir das erste Mal telefoniert haben. Und da wollte ich dich besuchen in München. Da hättest du einen Vortrag gehalten, ne? An der Uni, glaube ich, oder?
Ja.
Das war im Dezember.
An der Hochschule in München, ja. Ich bin eigentlich gerne unterwegs mit wissenschaftlichen Vorträgen, oder eigentlich sind es populärwissenschaftliche Vorträge. Also oft ist es einfach als Anlass, ein Jubiläum einer Sternwarte oder was auch immer. Ein festlicherer Anlass, wo man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, wo es also gar nicht so primär nur um Wissenschaft geht, sondern auch um die angrenzenden Gebiete, Philosophie, ein bisschen vielleicht sogar in diese religiösen Dinge hineinzuschauen. Das ist ja was mit Kosmologie oft verbunden. Kosmologie ist ja so die Wissenschaft, das Universum als Ganzes verstehen zu wollen. Und da kommt man zwangsläufig auf den Punkt, irgendwann beginnt's ja und irgendwie endet's ja. Und dann stößt man natürlich auch an diese religiösen Fragestellungen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was machen wir so zwischendurch? Und das ist eigentlich auch die Kernfragestellung der Kosmologie sogar.
Wir kommen definitiv noch dazu. Und ich habe mir auch schön aufgeschrieben, weil wir jetzt mal ein bisschen durchgehen, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst, dass du im Vorgespräch auch gesagt hast, es entwickelt alles immer eine Eigendynamik. Da kommt der Physiker durch.
Definitiv, ja.
Also so, deine Eigendynamik. Wir fangen mit der ganz normalen Dynamik an. Wie bist du zum Physiker geworden? Und wo hast du eine Erinnerung daran, wie das angefangen hat, die Faszination fürs Dahintergucken?
Also ich denke, dass jeder Mensch erstmal mit dieser Faszination auf die Welt kommt. Und man muss ja nur mal kleinen Kindern zuschauen, wie sie versuchen, die Welt zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist so viel Neugierde, da ist so viel Faszination um alles Neues. Und dann irgendwie leider im Zuge dieser erzieherischen Maßnahmen, dieser schulischen Ausbildung, geht das irgendwie in den Hintergrund, geht es ein bisschen verloren. Und bei manchen bleibt es anscheinend stärker haften. Und zum Glück scheine ich dazu zu gehören, dass es mich hat es nie losgelassen, diese Neugierde. Es hat auch natürlich seine Probleme, die es mit sich bringt. Also in der Schule bist du als Schüler, der jetzt Fragen stellt im Unterricht, auch mal irgendwie, warum ist denn das überhaupt so? Oder wie, da kann gar nicht jeder Lehrer so gut damit umgehen, habe ich gelernt. Also ich war jetzt nie irgendwie so der herausragende Schüler, muss ich gleich dazu sagen. Hab dann später mal bei so einer Untersuchung tatsächlich teilgenommen. Da ging es irgendwie darum, wie jetzt Hochbegabte sich irgendwie da entwickeln und wo das herkommt. Und muss ich dazu sagen, da wurde eine ganz interessante Sache herausgearbeitet. Eine Schulnote, die korreliert am stärksten damit, ob jemand später jetzt zum Beispiel irgendwie theoretischer Physiker wird oder sonst irgendwas. Und das ist, und man höre und staune, das ist die Musiknote. Also das hat mich schon verblüfft. Und tatsächlich war ich von Anfang an auf so einer Musikmodellschule. Weil man eigentlich dachte, hey, der Bub hat irgendwie, der lernt leicht Musikinstrumente, der hat da eine Neigung, aus dem könnte ein Musiker werden. Und da wäre ich um ein Haar Musiker geworden, eigentlich. Weil diese Schule aber, sagen wir mal, ein bisschen ab vom Schuss war die Busverbindung so schlecht. Also ich müsste jetzt eine längere Geschichte erzählen.
Das ist der Punkt an diesem Podcast. Ursprünglich wollte ich den mal so machen,
dass wir jetzt abschweifen
und nie zum Thema kommen. Das war mein Ziel bei diesem Podcast. Das wurde nicht durchgewunken.
Okay, gut. Ich wollte
nur vorwarnen.
Nein, das ist fein. Und die Busverbindung war so schlecht. Und darum musste ich irgendwie, zwei Stunden oder sie warten, bis dann der Bus hier in mein Dorf rausfuhr. Und da war ein großes Kaufhaus. Damals gab es noch diese mehrstöckigen Kaufhäuser, wo man alles kaufen konnte. Und da wurde im obersten Stock ganz neu eine Abteilung eingerichtet für Schachcomputer. Das war, die Leute waren fasziniert davon, dass so ein Gerät jetzt plötzlich irgendwie Schach spielen kann. Und ich bin so rumgelaufen in diesem Kaufhaus immer, habe mir alles mögliche angeschaut. Und irgendwann lande ich zufällig in dieser Abteilung und habe angefangen, auch mir die Regeln so anzueignen und habe angefangen, damit zu spielen. Und die Monate sind so vergangen. Und irgendwann kamen plötzlich immer mehr Leute in dieses Kaufhaus. Mittags, wenn ich diese schlechte Umstiegsverbindung nach Hause hatte, da waren dann ein Dutzend Leute und plötzlich ein paar Dutzend Leute und es hat sich so rumgesprochen, hey, du musst mal hinschauen, da ist so ein kleiner Bub, der spielt da mit diesen Schachcomputern, das musst du gesehen haben. Und dann haben wir die so reihum aufgestellt und ich bin reihum gegangen, immer so einen Zug gemacht an diesen verschiedenen Schachcomputern und dann wurde das Regionalfernsehen, da wurde aufmerksam drauf, dann waren die da und Radio war da und irgendwann kam dann auch der Hersteller von diesen Computern und wollte es ganz groß vermarkten, hat gesagt, du pass auf, wir stellen bei dir in der Schule unseren besten Rechner auf in der Aula und dann machst du einen Zug und dann rechnet der 24 Stunden und dann machst du wieder einen Zug und das ziehen wir richtig groß auf und das wurde dann tatsächlich auch gemacht. Und so bin ich da immer mehr reingerutscht und dann plötzlich stellte sich die Frage dann natürlich auch an die Schulleitung, so, hey Leute, seid ihr euch wirklich sicher, dass jetzt hier ein großer Musiker werden soll oder sollte man den jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen mathematisch fördern oder, und so kam das. Und so wurde plötzlich aus dieser Musik-Zielrichtung plötzlich dann eine mathematische Zielrichtung. Also völlig, wenn ich eine bessere Busverbindung gehabt hätte, würdest du heute nicht hier sitzen, wäre ich Musiker geworden.
Du, das weißt du nicht. Ich hatte auch schon Musiker in diesem Podcast und es hätte auch sein können, dass du irgendwas Schönes mit Synthesizern gemacht hättest. Hättest vielleicht einen technischen Musikstil, angefangen jetzt vielleicht eigene Synthesizer. Ich hatte Leute, ich verweise hier an schamloser Eigenwerbung darauf, dass ich mit jemandem reden habe, der Synthesizer programmiert, mit jemandem, der DDR-Synthesizer und so weiter und so fort. Findet man alles im Archiv, aber das ist nicht der Punkt. Ich hatte dir noch zwei Fragen, die mir gleich aufgefallen sind. Das erste ist, wie alt warst du damals und welches Jahr? Also ungefähr.
Das ist schwer zu sagen.
Also zwischen 10 und 15 oder eher unter 10?
Eher an der 10. Hm. Eher so an der 10, ja.
Und das war 80er oder noch 70er?
Das war, also ich bin 66 geboren, ist ja kein Geheimnis. Das heißt, das war so maximal Ende der 70er. Man müsste mal schauen, wann denn diese Rechner aufkommen. Dann sieht man sie ja so schön. Muss man nur mal googeln.
Na, die waren vor den Heimcomputern.
Ich glaube, diese erste Kiste, die hieß irgendwie so Mephisto.
Mephisto ist ein großer Hersteller von Schalkum. Immer noch.
Immer noch.
Ja, also wenn
sorry, ich wollte jetzt hier keine Werbung machen.
Nein, da sind wir
vollkommen. Ich glaube,
irgendwas. Man darf Firmennamen nennen. Und genau, das wäre jetzt auch der erste Name gewesen, der mir dazu eingefallen wäre, obwohl meine Schachfähigkeiten absolut. Spielst du immer noch Schach? Oder bist du noch Schach?
Ich habe völlig aufgehört. Das hat einen konkreten Grund bei mir, weil mein Gehirn ist ein bisschen schwierig in mancherlei Hinsicht. Und wenn ich mich sehr in so ein Problem verbeiße, das ist auch beruflich ein bisschen gefährlich bei mir, dann lässt mich das ganz schwer nur wieder los. Und dann würde ich die ganze Nacht irgendwie drüber brüten und würde mit dem Kiefer beißen und mich so richtig reinbeißen quasi in das Problem. Und das ist nicht so toll auf Dauer. Und beim Schach ist mir das auch ein bisschen so gegangen. Also ich habe dann als Kind dann schon auch so Mannschaft gespielt und da gibt's so diese übliche Laufbahn. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann mal aufgehört und habe festgestellt, hey, pass auf, du musst irgendwas mit Bewegung machen. Also das, du hast eh, wie ich dann angefangen habe zu studieren und da ist mir bewusst geworden, du musst in deiner Freizeit irgendwas machen, wo du dich bewegst. Du kannst dich nicht wieder an den Tisch setzen und da irgendwie ein Spiel spielen, das den Puls nicht so sehr hoch treibt, sagen wir mal so. Und so bin ich eigentlich zum Squash gekommen dann. Squash ist eigentlich wie Schach, aber mit viel höherem Puls. Also da musst du dir auch...
Sätze, die ich nie angenommen habe, dass ich sie mal hören würde, die heute hier... Ja, okay. Aber also was du schon jetzt, was man klar erkennen kann, glaube ich, ist, das sind so zwei Hauptbegabungen, die dich eigentlich auch prädestinieren für so eine wissenschaftliche Laufbahn. Das eine ist dieses sich in ein Problem verbeißen können. Also du hast es jetzt gerade gesagt, dass es auch problematisch sein kann, aber das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil für einfach generell zum Arbeiten oder Dinge lösen.
Ich denke, in der Wissenschaft, da bist du ja immer irgendwo unterwegs, wo du nicht genau weißt, wo du rauskommst. Also wie Einstein hat das so schön gesagt, wenn wir wüssten, was wir tun, dann könnten wir es nicht Wissenschaft nennen. Also das heißt, man muss bereit sein, sich irgendwo durchzuquälen und zu zeigen und nicht garantiert zu wissen, dass du am Ende irgendwo lohnend landen wirst, sondern und das, ja, also das bringe ich auf jeden Fall mit. Aber das alleine reicht nicht. Also
Das Zweite, was ich sagen wollte, war dann das Analytische, was das Schach, oder?
Ja, das analytische Denken kann hilfreich sein, aber wenn man so große Leute, also jetzt viel größer als mich, also mit so einem Richard Feynman oder so, was die so erzählen, dann sagen die schon, dass Mathematik und Wissenschaft viel im Bauch passiert und gar nicht so viel im Kopf. Also, dass man oft ein Gefühl entwickelt für etwas, wo man sagt, hey, das müsste doch eigentlich in diese Richtung gehen. Und dann im Nachgang erst versucht man mathematisch das alles aufzubereiten. Aber erstmal hat man so ein Gefühl, dahin müsste es eigentlich gehen. Das ist, fand ich persönlich auch sehr interessant, wenn man solche Leute mal betrachtet im Nachgang.
Das bedeutet aber auch, dass man so tief in die Materie sich hineindenken kann. Und dazu brauchst du dann aber auch einen Haufen mathematische Vorkenntnisse oder zumindest so einen Beschlag in diese Richtung. Also ich kenne zum Beispiel Leute, die gesagt haben, sie haben Physik studiert, weil ihnen Mathematik zu langweilig war und sie wollten lieber irgendwie Sachen auch berechnen oder Physik. Also ne, für mich als Außenstehenden muss ich sagen, alles vollkommen absurd, solche Aussagen. Aber wie ist es bei dir dazu gekommen, dass du dann spezifisch Physik gemacht hast?
Also ich wollte von Anfang an eigentlich eher Physik machen, muss ich dazu sagen. Ich habe mich mehr dafür interessiert, wie diese Welt funktioniert. Können wir diese Welt verstehen? Das war so eine Fragestellung für mich. Und wenn ich irgendwo in der Schule gelernt habe, okay, das ist die Lichtgeschwindigkeit und die hat irgendwie 3×10⁸ Meter pro Sekunde, dann war es gar nicht so faszinierend, das jetzt irgendwie zu messen und zu schauen und zu machen, sondern die Frage, ja, warum sind es denn 3×10⁸ Meter pro Sekunde? Was ist denn anders dran an 4×10⁸ Meter pro Sekunde? Oder Also wer hat denn diese Regeln aufgestellt in diesem Universum? Wer ist Hüter dieser Geschwindigkeitsbegrenzung da draußen? Kriegen die Photonen irgendwie Fahrunterricht oder was? Oder sagen wir, hey, pass auf, du darfst hier nicht schneller fahren. Oder du musst hier Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel einhalten, dass du mir hier auch keinen Fehler machst, wenn du da rumfliegst im Universum. Also woher wissen die Photonen das? Das waren so die Fragen, die haben mich eigentlich immer gepackt. Was ist da los da draußen? Und Mathematik habe ich dann eigentlich studiert, weil ich wusste, das geht sehr schnell bei mir. Also mein Gehirn ist irgendwie für Mathe gebaut. Das hat super Platz in meinem Kopf, das passt. Das ist furchtbar, wenn man so sagt, da bin ich immer gut gewesen. Und in anderen Sachen...
Überhaupt nicht furchtbar.
Ja,
Und
in anderen Sachen, also meine Schwester ist zum Beispiel Krankenschwester geworden. Dieses Zwischenmenschliche, dieses Empathische... Das wäre bei mir komplett in die Hose gegangen. Also das kann mein Gehirn nicht so sehr, dafür bin ich nicht gemacht. Es hat einfach jeder so seine Neigung. Und das hat bei mir immer gepasst. Also Mathe war, das passt. Und da habe ich gewusst, das geht am schnellsten. Und für meine Eltern war es eine große Herausforderung. Der Bub studiert und so, und das war finanziell alles gar nicht so einfach. Und dann habe ich das gemacht, was am schnellsten ging. Und dann habe ich gewusst, das ziehst du durch. Und dann kannst du ja immer noch das machen. Also dann, so war es dann auch. Also ich war dann relativ schnell fertig, mit 21 oder so war ich fertig und habe dann in dem Bereich gearbeitet erstmal. Und habe dann Sachen gemacht, die jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend waren, die aber, ja, Geld gebracht haben. Also jetzt würde man sagen, das ist die Passage meines Lebens. Ich war jung und brauchte das Geld.
Bitte ein Beispiel. Bitte ein Beispiel dafür, was du als Mathematiker gemacht hast. Ich meine, heute fallen einem 1000 Sachen ein, aber wir reden über eine andere Zeit, also immer noch dann die 80er.
Genau.
Da war nichts mit Bitcoin, da war nichts mit Algorithmen,
Also da gab es zum Beispiel einen großen Wirtschaftszweig, die haben Versicherungen verkauft.
Ah.
Und die hatten das Problem, wenn die zum Kunden kamen, dann hatte der eine gewisse Anforderung. Der wollte sich für 100.000 Mark damals irgendwie versichern und der war jetzt vielleicht 30 Jahre und braucht eine Berufsunfähigkeit oder nicht oder was immer. Und dann mussten die in großen Leitsordnern nachblättern und in Tabellen nachschauen. Ah, pass auf, das ist dein Eintrittsalter, das ist die Versicherungssumme, das sind die Daten, und dann kommt vielleicht am Ende ungefähr so ein monatlicher Beitrag von XX raus. Genau können wir es dann erst sagen, wenn du den Vertrag unterschreibst. Und dann, das war natürlich ein Unding. Und damals kamen diese programmierbaren Taschenrechner raus. Und da war ich Werkstudent bei Texas Instruments. Also das ist schon wieder
Beschwerden über Name-Dropping, Themenvorschläge, kann ich gleich mal sagen. Themenvorschläge und andere Dinge bitte an podcast@golem.de. Bitte weiter.
Da war ich Werkstudent und die hatten so einen Taschenrechner. Der Chip war grottig, der war auch in Kühlschränken verbaut. Also das war wahrlich nichts Besonderes. Und da hatte ich mich mal hingesetzt und habe versucht, wie könnte man den umfassender programmieren? So sehr, dass man vielleicht sogar so eine größere Applikation drauf laufen lassen könnte. Das war damals noch in Assembler programmiert und man musste den umgekehrt programmieren, rückwärts in diesen Chip. Also das war alles ganz, ganz wildes Kino. Und tatsächlich haben wir so ein Produkt hingekriegt, haben das dann auch bei einem Vorstand, jetzt habe ich die Firma gerade noch gebremst, konnten wir das vorstellen.
Gibt's die noch?
und dann haben die dort gesagt, dieser Rechner, ist ja nett und so, aber ob das wirklich alles stimmt. Und dann hat er tatsächlich gesagt, pass mal auf, wir machen das ganz einfach. Hat bei seiner Abteilung angerufen, bei der mathematischen Abteilung, direkt dort live, wo wir da waren. Und gesagt, hey, pass mal auf, folgendes, gib mal diese Daten ein. Und schauen wir, was da für eine Versicherungssumme rauskommt. Und ich habe das auch eingegeben. Und dann habe ich irgendwie gesagt, der monatliche, die Prämie ist jetzt irgendwie 371 Mark und 20. Und dann hat er gesagt, 371, passt das? Also am anderen Ende hat er mir gesagt, bitte warten. Aber ja, passt. Das heißt, ihr eigener Großrechner hat länger gebraucht für das Ergebnis als unser Assembler codiertes Ding und damit war das Ding verkauft. Da hatten wir über 99, also praktisch den gesamten deutschsprachigen Raum, die haben alle dieses Ding gekauft. Das war natürlich fantastisch für diese Firma, bei der ich Werkstudent war. Und so bin ich dann, das ist eine die beste Anwendung gewesen. Da habe ich dann super Geld verdient und dann konnte ich das studieren, was ich dann wirklich studieren wollte. Dann habe ich aufgehört, da haben alle Leute gesagt, bist du wahnsinnig, bist du total verrückt, das ist ja wie Geld drucken, wie kannst du das aufhören? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte, aber ich muss, es hat mich, ich wollte das unbedingt machen. Ich wollte, können wir die Welt verstehen? Das war eigentlich so das Credo.
Also ich greife jetzt eigentlich was vor, was ich eigentlich viel später dich fragen wollte, aber weil das so schön gerade passt, das, was ich merke oder was ist halt ja, was du auch immer wieder sagst, ist halt so ein sehr philosophischer Ansatz bei der ganzen Sache. Es gibt ja Gründe, warum Leute bestimmte Sachen machen. Heute ist zum Beispiel, was ich total toll finde, was mir auch nie eingefallen wäre, dass Leute wirklich darüber nachdenken, wie kann ich die Welt verändern, wo kann ich am besten ansetzen, was sind meine Fähigkeiten, mit denen ich bestimmte Dinge machen kann oder so. Ich habe halt einfach irgendwas gemacht, was irgendwie gerade passte und so weiter und so fort. Ich bin auch so eher Fan der Eigendynamik, wenn man was gemacht hat, was einem Spaß macht oder so. Und du scheinst aber eben wirklich zumindest dann an bestimmten weichenstellenden Zeitpunkten nochmal kräftig nachgedacht zu haben, den philosophischen Aspekt für dich sozusagen auch nochmal rausholt. Ich meine, es ist doch wirklich auch so, ne? Du hättest Geld verdienen können, du kannst immer noch darüber nachdenken, wieso Dinge so sind, während du zu Hause sitzt und im Hintergrund die Kasse klingelt. Aber du hast beschlossen, aktiv dich sozusagen da reinzustürzen. Das ist doch ein Punkt.
Also ich glaube, wenn man etwas macht, dann muss man dafür brennen und man muss es mit Haut und Horn machen. Also du musst mit wehenden Fahnen in eine Sache gehen, wenn du da wirklich gut sein willst. Ich gebe dir schon recht, du kannst ja einen halben Tag damit beschäftigen und einen halben Tag was anderes. Aber das entspricht mir nicht so sehr. Also wenn ich was mache, dann packt's mich im Guten wie im Schlechten, so sehr, dass ich nachts mit den Zähnen knirsche, aber eben auch im Positiven so sehr, dass ich mich dann richtig fest beiße, im positiven Sinne vielleicht. Und das war, ich hatte auch das große Glück, das muss man wirklich dazu sagen, man meint immer, ja, da kommt irgendjemand, da brauchst du eine bestimmte Begabung und da brauchst du bestimmte Eigenschaften. Und so. Leider reicht es alleine nicht. Du brauchst wahnsinnig viel Glück. Und damals, diese Zeit, wo es losging mit diesen Computern, da lag das Geld halt auf der Straße. Da konntest du in kürzester Zeit ganz viel verdienen, sodass du dann das machen konntest, was dir Spaß gemacht hat. Heute, also ich möchte heute nicht in der Notlage sein, zu sagen zu müssen, hey, ich muss innerhalb von ein paar Jahren so viel Geld verdienen, dass ich mir ein Physikstudium leisten kann oder irgendwas anderes machen kann. Das wäre viel, viel schwieriger. Die Zeiten haben sich konkret, damals war das Wahnsinn. Und auch, ich hatte auch das große Glück, dass mich Leute gefördert haben. Also ich kam da zum Beispiel zu dieser Firma, wo ich Werkstudent war, und die hatten mich wie jeden anderen Werkstudenten mit einer Aufgabe betraut. Die haben mir gesagt, das ist dein Projekt und das ist die Programmiersprache, die musst du dafür lernen und dann so und so soll das sein. Alles gut. Ich denke mir, okay, ich war immer so ein bisschen nerdig unterwegs, hab die Programmiersprache gelernt, habe mir das angeschaut und dann habe ich schon gemerkt, so nach ein paar Stunden, hey, die verlangen hier richtig viel von mir. Wie soll ich das alles schaffen? Und habe ich trotzdem versucht, habe schnell diese Programmiersprache gelernt, habe schnell dieses Projekt programmiert und dann kamen die irgendwie mittags und haben gesagt, hey, jetzt ist Mittagspause. Ich habe gesagt, Leute, seid mir nicht böse, ich kann nicht mitgehen, ich schaffe das nicht hier. Mir wird das zu viel, ich arbeite durch. Dann habe ich durchgearbeitet bis abends und dann sind die um halb fünf sind die ersten schon raus. Ich schaffe das nicht. Und kurz vor fünf war ich dann so weit gehen in das Büro. Da gab es zwar so ein Großraumbüro, unten waren das Fußvolk und die hohen Herren, die waren jetzt hinter so Glasdingen. Ja, ich gehe in dieses Glasbüro und sage, also ich bin so weit. Dann sagt er zu mir, wie Sie sind so weit? Ich sage, ich bin so weit mit dem Projekt, was Sie mir gegeben haben. Und dann sagt er, das war dein 3-Monats-Projekt. Und ich war so nerdig unterwegs, habe mir gedacht, hey, das ist, der zeigt jetzt, was du machen musst, und ich muss das machen und muss es ihm auch zeigen. Und dann hat der mich unendlich gefördert in diesem ganzen Ding. Er hat gesagt, hey, pass auf, lass mal das alles hier sein mit diesen netten Aufgaben. Wir müssen ganz was anderes machen. Und witzigerweise haben wir damals begonnen mit künstlicher Intelligenz. Das, was ja heute das große Thema ist, lange, lange vorher, haben wir angefangen damit, wir sagen, aber da gehen wir jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also das, was ich sagen möchte, ist, du musst das große Glück haben, dass dich Leute fördern. Und du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und da muss so viel passen. Und dann, ja, hast du die Chance für mich.
Zwei Sachen. Also das Erste ist natürlich, ich würde immer sagen, also gerade heute, klar, also wir sind jetzt beide nicht mehr so ganz jung und oft neigt man dann dazu zu sagen, oh, das möchte ich aber heute nicht mehr machen. Aber wenn ich es mir angucke, überlege ich mal, welche Ressourcen du heute hast, nur um überhaupt zu überlegen, wohin du gehen willst. Du hast so viel bessere Ausgangschancen, dir eine Startposition so zu verschaffen, weißt du? Was früher, also wie du gerade sagst, oftmals 100% vom Zufall abhing, hat heute eine bessere Chance auch in deinen Händen sozusagen zu liegen, weil du schon mal gucken kannst, wie sind bestimmte Sachen, wie sind Wege, wie sind andere Leute diese Wege gegangen oder so. Du stehst damals, bist du relativ singulär. Ist der Ort noch kleiner als deiner? Dann war's das mit dem, ich finde mal raus, wie das alles funktioniert. Ne? Ist das Unternehmen ein anderes, wo du vielleicht nicht das Glück hast, dass die überhaupt eine Abteilung haben, die sich damit beschäftigen, Sachen weiterzuentwickeln, sondern die nur Sachen wiedercoinen oder so. Dann war's das mit, ich finde jemanden, der mich fördert oder so. Sowas kannst du heute im Vorhinein eigentlich schon abchecken. Also hat alles auch seine Nachteile, ich wollte nur sagen. Also es ist natürlich auch, ne, sind oft so, also ich neige dazu auch und ich glaube, dass das aber auch so ein Altersding wahrscheinlich irgendwie so. Aber okay, zurück zum Punkt. Dies mit dem, ich finde das sehr wichtig, was du sagst oder auch sehr interessant, das mit dem Glück. Einerseits, klar, man kriegt dann irgendwann selber ja auch mit, was man so ein bisschen leisten kann im Leben oder welche Sachen einem liegen und so weiter und so fort. Aber wenn man nicht an entscheidenden Punkten so ein bisschen auch einen Stups bekommt oder eine Bestätigung auch bekommt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dann nützt einem das alles nichts. So, wir machen mal einen Sprung. Du hast also nicht nur geschafft, dich finanziell so auf solide Beine zu stellen und ein Studium zu beginnen. Du hast das Studium dann auch noch abgeschlossen. Bei mir steht hier, muss man wirklich dazu sagen, dieses Vorgespräch ist Monate her, deswegen zitiere ich jetzt einmal, was ich hier aufgeschrieben habe, gnadenlos. Und da steht Hauptforschungsschwerpunkt Plasmaphysik, promoviert und dann noch dahinter Astronomie, Kosmologie. Plasmaphysik, ja?
Ja, also der Lehrstuhl war ein Lehrstuhl für Plasmaphysik. Das ist der Lehrstuhl von Harald Lesch. Und mein eigener Schwerpunkt war aber viel theoretischer. Weil ich war eben immer so der, wie gesagt, der mathematisch unterwegs war. Und damals ging es um den Higgs-Mechanismus, das Higgs-Feld. Das war so das große Thema. Man wollte das Higgs-Teilchen nachweisen am Large Hadron Collider, an diesem 27 Kilometer Beschleunigerring in der Schweiz oder größtenteils ist es ja auch in Frankreich unterirdisch. Und da waren noch viele Fragen offen. Also man wusste nicht so genau, wo wollte man suchen zum Beispiel. Da heißt es ja immer so, dieses berühmte Zitat, ja, die haben die Nadel im Heuhaufen gesucht. Das ist gar nicht das Problem gewesen. Das Problem war es, den Heuhaufen zu finden. Also soll heißen, den Energiebereich, das Energiefenster, wo es dann lohnt, genauer hinzuschauen. Weil das, also wo sollte man überhaupt suchen nach der Nadel? Und da habe ich auch längere Zeit rumgerechnet. Das hat mich total fasziniert, diesen Higgs-Vakuum-Erwartungswert zu berechnen. Da haben wir fast 3 Jahre haben wir da uns diesem Projekt gewidmet. Und das wurde dann auch zu meiner Doktorarbeit letztendlich. Und das war eigentlich der Schwerpunkt in dem Ganzen. Aber an dem Institut, da war jetzt sonst niemand, der sich mit dem Higgs-Mechanismus beschäftigt hatte. Da bin ich so ein bisschen unterm Radar mitgelaufen.
Du hast gerade noch einen Namen gesagt, der ebenfalls großen Einfluss auf dein Leben hatte. Harald Lesch. Der Mann ist, ich glaube, so ziemlich jedem in Deutschland, jeder ein Begriff. Jemand, der sich der Wissenschaftskommunikation seit Jahrzehnten, kann man sagen, nicht verschrieben hat. Der war dein Doktorvater, ne? Also ihr habt, und hat er damals schon so eine Ader gehabt zur Wissenschaftskommunikation? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie lief das dann?
Ja, Harry war immer schon unterwegs. Also damals hat er begonnen mit diesen Sendungen beim Bayerischen Rundfunk. Das war, und das muss man echt sagen, das war richtig großartig, weil das hat dieses Edutainment, was heute ein fester Begriff ist und ein fester Platz in dieser Medienwelt, das gab es damals in dieser Form noch nicht so intensiv. Dass sich hier mal wirklich jemand hinstellt und sagt, hey, ich will hier mal in einer Viertelstunde erklären, wie die Dinge so funktionieren. Und da sind Leute, die Sendezeit war ja furchtbar schlecht, irgendwie spät abends und so, und da sind Leute aber lang aufgeblieben und haben das angeschaut, haben ja noch live angeschaut im Fernsehen und so. Also das muss man echt sagen, ich wusste das alles gar nicht, wie ich da am Lehrstuhl war. Ich selber habe ich nie Fernsehen geschaut, ich habe heute noch keinen Fernseher. Und ich war da völlig raus aus dem ganzen Ding. Und die Leute sagen dann immer, hey, das, Harry war da wieder im Fernsehen, und dann habe ich gedacht, oh, okay, Harry war im Fernsehen. Also ich hatte da nie so den konkreten Bezug. Harry aber umgekehrt wollte immer, dass ich da irgendwas mache. Hat mich dann halt dazu gebracht, dass ich mal so Sendungen gemacht habe. Und ich habe aber schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was also ich wollte da irgendwas erklären. Und die Leute dort wollten irgendwie, dass das in 20 Sekunden erklärt wird. Und wenn das eine Minute dauert, dann ist es einfach nicht geeignet. Die Erklärung, kann man das nicht einfacher machen? Das war immer jedes Mal, wenn ich was versucht habe, was zu erklären. Ja, und die mittlere Auffassungsgabe unseres Publikums, die ist so und so. Und dann, ja, wenn ihr so ein schlechtes Bild habt von den Leuten, die das anschauen sollen, dann also das hat für mich nicht gepasst.
Es ist, ich muss es dazu sagen. Also ich komme ja aus dem Kram, ne? Und das ist ein großes Ding beim Fernsehen, eben dieses mit den Sekunden. Und du darfst aber auch nicht vergessen, die Leute konnten nicht zurückspulen. Wenn die was nicht begriffen haben, wenn die kurz reingeschaltet haben, wenn die gerade erst, also Zapping war damals der Begriff, du bist als Nicht-Fernsehnutzer, für dich ist das alles natürlich weit weg, aber überleg dir, was du tust ist, du gehst zu diesem Gerät und das läuft vielleicht bei vielen Leuten im Hintergrund den ganzen Tag, dann schaltest du da plötzlich rein, steht da ein Typ und er erzählt was und du findest es vielleicht sogar halbwegs interessant, aber du hast die ersten zwei Sätze nicht bekommen, das war's. Wenn der jetzt noch, und dieses Häppchen, total, ich stimme dir 100% zu, man fasst sich an den Kopf, gerade wenn man auf der Produktionsseite steht, was die Leute mitunter sagen, was du alles nicht machen kannst, dann gab es die Regel, weißt du, was sie mir immer noch gesagt haben, 70% Bild, 30% Ton. Jetzt überlege ich mal, in den 30%, das ist die Bandbreite, die du hast. In den 30%. Und jetzt mach mal einen Schachtelsatz. Vergiss es. Keiner. Weißt du, die zeigen ja dann immer noch irgendwelche bunten Bildchen. Und das ist der Hintergrund. Aber ja, interessant. Und da haben sie dich, sozusagen haben sie dir gesagt, nee, das ist zu komplex oder wie?
Genau, die wollten meine Erklärungen nicht und wollten aber immer weitermachen. Also sie waren irgendwie begeistert davon, dass hier jemand was erzählt. Und ich habe mir gedacht, hey Leute, ihr könnt doch das, also wir müssen es doch so erzählen, dass es passt. Also ich kann es gern versuchen, so weit wie möglich zu vereinfachen. Aber ich werde es nie weiter vereinfachen, als es noch korrekt wäre. Das sind wir den Leuten schuldig. Also wenn ich irgendwas anschaue in einem Bereich, wo ich keine Ahnung habe und ich verstehe etwas nicht, ist das nicht mein Problem. Ich möchte aber nicht denken, ich hätte etwas verstanden und es stimmt nicht. Das wäre ein Problem für mich. Also das ist ein Riesenunterschied. Und ich hasse das, wenn man Dinge immer weiter vereinfacht, bis es, dann ist es falsch und dann sagt am Ende jeder, ja, jetzt passt. Und das passiert mir heute immer noch, dass bei Vorträgen auch mal Leute sagen, ja, das ist mir alles viel zu kompliziert gewesen, das geht doch viel einfacher, das habe ich schon so viel, viel einfacher erklärt bekommen und so, denke mir, ja, hoffentlich war es dann auch richtig. Das ist so ein Punkt. Also gut, das hat für mich irgendwie nicht gepasst und darum habe ich gesagt, Leute, und dann kam ein Schlüsselerlebnis, dann haben die zu mir gesagt, okay, dann nimm dir diese Minute und erklär das, wenn dir das so wichtig ist. Dann habe ich gesagt, danke, dann habe ich das kurz erklärt, wie das funktioniert, alles war gut. Und ich selber schaue ja diese Sendungen nie an. Also das, ich habe gar kein Fernsehen gehabt und so. Und dann haben Leute mich irgendwie angesprochen und haben gesagt, hey, hast du das falsch erklärt? Ich denke, was habe ich falsch erklärt? Und dann schaue ich mir das an und dann haben die tatsächlich aus meiner Minute Erklärung 20 Sekunden rausgeschnitten. Hey, das geht nicht. Das kannst du nicht. Und dann haben wir gedacht, wisst ihr was? Das war's. Also das war das Ende meiner
Fernsehkarriere. Sehr ehrenhaft. Alles daran, sehr ehrenhaft. Aber das Schöne für uns und für dich ist ja, dass es nicht beim Fernsehen geblieben ist. Ich bin auch immer noch super dankbar, dass sich das alles so entwickelt hat, weil auch ich war, also ich habe irgendwann in den 90ern auch, seit den 90ern auch keinen Fernseher mehr. Ich habe halt da in dem Bereich oft gearbeitet, das ganze irgendwas mit Medien und so, aber habe das auch tatsächlich dann auch gar nicht mehr konsumiert, weil dieses tolle Internet da war und man konnte sich die Zeit nehmen, konnte das lesen und so weiter. Und viele Jahre später bin ich dann bei golem.de gelandet, wo einer der Punkte auch war, also Korrektheit ist bei golem.de halt auch super wichtig so und dass halt die Dinge stimmen und ob es in den Artikeln und so weiter und auch bei den Videos, die ich dann betreut habe, was dann so, wenn jemand was erklärt oder so, wir lassen ihn ausreden. Wir haben diese Beschränkung, ich fand das so befreiend, wir haben diese Beschränkung vom Fernsehen nicht mehr. Und so habe ich das auch immer gemacht, wenn ich ein Interview mache oder so. Ist mir doch egal, lass ihn 5 Minuten reden. Das ist total in Ordnung. Wenn es jemand nicht interessiert, dann wird er schon abschalten. Dann wird er sich was anderes suchen. Und kann er zurückspulen. Ne? Es gibt dieses Argument nicht mehr, die Leute verpassen irgendwas. Nee, die verpassen gar nichts. Die können zurückspringen, können sich das nochmal anhören. Und das machen Leute auch, wenn sie wirklich daran interessiert sind. Ich liebe das an diesem Internet und an diesem so. Und du hast aber also du hast das umarmt, aber auch nicht freiwillig. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt.
Lass mir einen Satz dazu sehen. Ich würde gar nicht behaupten oder beanspruchen, dass alles, was ich hier auf YouTube mache, korrekt ist. Aber es ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Vielleicht muss man 2 Jahre später zurückrudern und muss sagen, hey, pass auf, heute im Lichte dieser neuen Messungen und neuen Daten sehen wir das so oder so oder so. Zum Glück ist es bisher noch nicht so gekommen, aber es könnte jederzeit sein. Also man müsste eigentlich immer so eine Bauchbinde durchlaufen lassen, auf der steht, Achtung, 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 dies ist nur der aktuelle Stand der Wissenschaft. Also das, was wir machen, ist der aktuelle Stand des Irrtums, würde ich mal so sagen. Also das nur zu dem hohen, weil du so hoch angesetzt hast mit alles wäre korrekt.
Nein,
so,
ich meine, bei uns ist auch nicht immer alles korrekt. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und der ist ja auch entscheidend bei diesem tollen Internet, dass die Leute auch darauf eingehen können und dir was schreiben können.
Ja,
und natürlich genau, ist das der Anspruch. Wir versuchen das natürlich immer alles richtig zu machen. Und natürlich machen wir nicht immer alles richtig. Auch ich mache irgendwelche Fehler oder erzähle irgendwie. Also das ist sowieso in diesem Podcast passiert ziemlich häufig, glaube ich, dass ich irgendwelchen Quatsch erzähle. Aber das ist der Punkt am Podcast, da darf man das. So, aber wenn ich Artikel schreibe, soll das eigentlich nicht passieren. Und du, wenn du die Videos machst, da soll das auch nicht passieren. Die Leute können sich da runtermelden und können Feedback. Auch das war beim Fernsehen vorstellbar. Das ist halt eben eine andere Art von Medium und da sind wir auch bei aller Kritik daran, dass die großen Plattformen der sozialen Medien halt natürlich auch ganz viel Furchtbares machen. Weil das ist natürlich wir kommen noch dazu, was das noch alles macht. Aber jetzt sind wir tatsächlich da angelangt. Ich habe bevor ich hierher gefahren bin, vorletzte Woche treffe ich einen Freund, der arbeitet als Ingenieur beim Geoforschungszentrum Potsdam. Und dann sagt er, ja, und wir unterhalten uns ab und zu mal darüber, was man so guckt oder so. Und dann hat er erzählt, ja, und ich habe ein Video gesehen und der hat das so super erklärt, so ein Typ bei YouTube, im Kanal mit, ja, Deutsch, ja, ja. Ich sag mal, kann das sein, dass der Herr Gassner, heißt das irgendwas mit Weltall und so? Und ich sag, ja, ja, also heißt das. Ich fahre zu dem hin. Ich sag dem, dass du das geguckt hast und gut fandst. So, hiermit ist das erledigt. Also, du hast eine Fanbasis. Du hast, um es genau zu sagen, habe ich hier, die Zahl steht von letztem Jahr noch in diesem in meinen Aufzeichnungen, wird aber schon ungefähr noch stimmen, über 300.000 Abonnenten, über 1.000 Videos. Der Kanal heißt Urknallwelt erleben und nicht, wie ich hier aufgeschrieben habe, als Assoziation Weltall, Erde, Mensch, so hieß in der DDR so ein Buch, was du bekommen hast, wenn du die Jugendweihe hattest oder so. Ja. Und diese Menge an Abonnenten und dieser Kanal, der ist natürlich auch zustande gekommen auf Betreiben von Harald Lesch, oder? Wie kam es da? Oder das ist alles auch so ein bisschen hängt mit Harald Lesch zusammen, oder?
Also zu Beginn, diese ersten 2 Jahre, da war natürlich viel Wind im Segel durch Harry, ganz klar. Also es wäre völlig illusorisch zu denken, dass wir diesen Start hätten hinlegen können ohne Harry. Da war ganz viel. Er war schon so präsent in dem ganzen, in den Medien generell. Und Harry hat auch überhaupt so eine Art. Harry hat die Fähigkeit, also er hat eine ganz, ganz breite Basis. Viel, viel breiter jetzt als bei mir. Er hat diese Philosophie noch mit dabei, wo er auch unterrichtet und er kommt eigentlich aus der Geschichte. Er wollte ursprünglich mal Geschichte studieren eigentlich und so. Also und aus dieser Breite raus kann er ganz. Du kannst ihm ein Thema zuwerfen. Und der hält dir sofort einen 10-minütigen Impulsvortrag dazu, wo du sagst, hey, das gibt's ja gar nicht. Und das ist natürlich eine Qualität. Und bei mir ist es, ich habe nicht diese Breite und bin aber in manchen Themen versucht, mich tief zu entwickeln. Also kann hier Tiefbohrungen machen. Und habe versucht, nach Möglichkeit mich nicht zu sehr rauszuwagen. Also ich mache jetzt nicht zu allen möglichen Themen irgendwelche Beiträge, sondern wenn so ein Thema kommt, denke ich mir erstmal, okay, bist du selber kernkompetent, das zu machen? Okay, das ist der Idealfall. Bist du es nicht? Okay, suchst du dir jemanden, der das mitbringt und bittest denjenigen, das zu machen. Und wenn du niemanden findest, wo du der Meinung bist, dass der hier kernkompetent wäre in diesem Thema, dann musst du zu dem Thema die Klappe halten. Und das musst du auch erstmal aushalten können. Das ist so leicht dahergeredet. Aber wenn die ganze Welt da draußen irgendein Thema durchs Dorf treibt und du dazu die Klappe hältst, dann, wie gesagt, das musst du ein Stück weit erstmal aushalten können. Aber das ist mir total wichtig. Und das hat sich langfristig ausbezahlt insofern, dass wir ganz viele Menschen da draußen haben, die sagen, wir vertrauen euch. Und das ist das echte Kapital in dem Ganzen. Und das ist die Qualität. Und dann gehst du noch in Interaktion durch Kommentare, durch, dann hatten wir auch zum Beispiel mal ein großes Fest. Fünf Jahresfeier hatten wir so ein großes Fest und haben das alles aufgezogen. Später wollten wir nochmal eine 10-Jahresfeier machen, dann kam diese Pandemie durchs Land gezogen. Aber diese Bindung, dieses Vertrauen, und dann haben wir immer gesagt, ich möchte zum Beispiel jetzt nicht beliebig viel Werbung schalten. Mich nervt es. Ich möchte ein Produkt, das ich selber gut finde. Und ich finde es nicht gut, wenn ich irgendwo was anschaue und dann kriege ich alle 5 Minuten irgendwie was um die Ohren geklatscht. Deshalb habe ich gesagt, pass auf, wir müssen für irgendwas leben. Wir machen ganz am Anfang eine Werbung. Und dann lassen wir es gut sein. Und weil unsere Videos lange sind, viel länger als diese Erfolgsformate, du darfst ja auf YouTube nichts machen, was länger als 10 Minuten ist und solche Geschichten. Und da haben wir angefangen mit 90-minütigen Videos, da haben alle die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gesagt, hey, das ist ja keine Vorlesung, wie stellst du dir das vor? Und dann haben wir alle halbe Stunde haben wir eine Werbung gemacht. So, das YouTube mag das nicht, weil die wollen natürlich mehr Werbung schalten. Also die finden das gar nicht so lustig, wenn du wenig Werbung machst. Das hat auch Einflüsse auf den Algorithmus, da muss man sehr vorsichtig sein, weil es ist natürlich ein eigenes Interesse als Plattform, die Videos vorzuschlagen, wo ich mehr verdiene und so. Da kannst du dir ein Eigentor schießen, wenn du wenig Werbung machst. An das denken die wenigsten Leute. Aber mir hat es so gefallen. So, und jetzt komme ich zurück auf diese Vertrauensbasis. Und dann passiert Folgendes. Dann haben wir einen Service angeboten, dass wir Vorträge, von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig gut sind und wo es einfach zu schade ist, dass die als Einwegprodukte verpuffen, haben wir jemanden vor Ort, der das aufzeichnet. Der mit so einem riesen Crafter umbaut zum mobilen Studio, der ist da, übernachtet da, macht und tut und zeichnet das auf. Und bringt es den Leuten nach Hause. Dann kannst du dein Notebook einfach aufschlagen, auf Sofa, Füße hoch und bist in Berlin, in München, in Göttingen, in Rosenheim, beim Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, bei all diesen Kooperationspartnern, die wir haben. Und dann haben die Leute das so gut gefunden. Und wir haben immer gedacht, wie soll man das finanzieren? Weil du kannst nicht dahin fahren und das kriegst du nie rein mit einer Werbung am Anfang von so einem Video. Und dann sind plötzlich Spenden eingegangen. Also das war was für mich, weil man gedacht hat, wow. Die Leute haben das so toll gefunden, haben gesagt, pass auf, wir zahlen euch einfach was dafür, für diesen Service. Wir finden es toll, wir vertrauen darauf. Und das hat für mich nochmal, also da ging für mich so eine Tür auf, weil man gedacht hat, Wahnsinn. Du machst das, was dir total Spaß und Freude macht. Und du machst es so, wie du es selber gut findest. Und plötzlich stößt du auf Resonanz da draußen. Da sind ganz viele Leute, die finden genau das, was du machst, hier auch gut. So gut, dass sie sagen, wir wollen dich hier auf jeden Fall finanzieren und dass du das weitermachst. Das war... Also, ich muss dazu sagen, leider sagen, ich bin eigentlich einer dieser Typen, die nie im Internet irgendwas ausgeben, die immer irgendwie alles kostenlos runterladen und machen tun, weil ich halt dieser Nerd bin, der immer schaut und macht. Und für mich war es doppelt so beeindruckend, dass da Leute sind, nein, die sagen, hey, wir geben euch was und wir finden das super.
Ich habe mich entwickelt von dem, der nie was, zu wirklich, ich diszipliniere mich. Ich gehe Projekten, wo ich zum Beispiel die Tools lange nutze, ich denke dann wirklich dran inzwischen und gebe dann immer auch tatsächlich, spende dann auch oder auch Creator Leute tatsächlich inzwischen. Ich glaube, man muss sich da disziplinieren, man muss sich wie so eine Art vielleicht Budget geben, weißt du, wenn du dir jetzt überlegst, du zahlst meinetwegen, was ist die derzeitige GEZ irgendwie monatlich oder so, brichst das runter, sagt dir, okay, das ist mein Betrag für Leute, die nicht staatlich gefördert werden durch diese Kosten, sozusagen, die da was von abbekommen oder so, ne, oder die nicht irgendeinem anderen Verwertungsdings unterliegen, dass man denen halt was direkt geben kann. Ich scheue mich halt immer davor, Sachen zu haben, die dann halt monatlich abgebucht werden. Sonst will ich halt nicht mehr noch ein Abo haben, ja. Ich versuche irgendwie mein Leben so ein bisschen abofrei zu, aber egal. So, aber was mir gerade noch fehlte, war der Brückenschlag von dem Plasma, von der Plasmaphysik und von der Forschung und von der Arbeit tatsächlich am Metall, um es jetzt mal so zu sagen, zur Medienpersönlichkeit. Weil da, also du hast gesagt, Harald Lesch, ist klar, war dir ein Begriff, ist sowieso, ihr wart dick verbandelt oder so, aber wie ist es dazu gekommen, dass du plötzlich auch vor der Kamera sitzt? Also hin oder her? Also nicht Fernsehen, aber jetzt dann YouTube.
Also erstmal haben wir immer mittags gequatscht natürlich über alle möglichen Projekte. Und da waren schon immer Leute aus anderen Fakultäten oder anderen Bereichen, die haben mir gesagt, hey, das ist so toll, was ihr da redet und macht, das sollte man mal aufnehmen und so. Und ich habe gesagt, naja, das können wir nicht aufnehmen. Und dann Harry wollte immer mich da irgendwo reinziehen und in ein Buchprojekt vor allem auch dann. Und ich habe mir gedacht, nee. Also mit einem Prominenten ein Buch zu schreiben, heißt ja im Endeffekt immer, dass du den Großteil der Zeit investierst und machst und tust. Das ist jetzt wahrscheinlich mit jedem Prominenten so. Das ist jetzt halt, tue jetzt Harry hoffentlich nicht unrecht, wenn ich das...
Und wenn er zuhört, mit podcast.golem.de schreib einfach.
Und dann habe ich mir gedacht, die Zeit hast und das war mir alles too much. Ich wollte mehr meine Sache machen, Wissenschaft, das war mein Ding. Und aber Harry ist natürlich schlau. Irgendwann kommt er dann um die Ecke und sagt, du pass auf, das ist viel Aufwand mit so einem Buch, klar. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen ein Hörbuch. Ich habe auch schon einen Termin ausgemacht im Studio. Du, nächsten Donnerstag, Nachmittag, sind wir da. Und dann quatschen wir einfach ein bisschen dummes Zeug, musst du gar nicht vorbereiten. Wir reden über das Universum und über den Urknall, das Weltall und das Leben und hin und her. Und dann sitzt du da und ich sage, ja, das kannst du kaum kneifen. Also irgendwie, okay, wir sitzen also schließlich in dem Studio, alle verkabelt und reden. Und da war so eine Glaswand und dahinter war der Produzent gestanden. Und Harry hat losgelegt. Und wer ihn kennt, also wenn da gibt's, bleibt kein Auge trocken. Und dann habe ich was erzählt und dann haben wir versucht, Beispiele zu bringen und vom Urknall weggeredet. Und ich habe immer gedacht, hey, das kostet doch Geld hier in diesem Studio. Jede Minute kostet ja Geld. Habe immer mal so nach draußen geschaut mit dem Produzenten. Der schmeißen sie uns dann irgendwann hier raus. Und der Produzent hat immer so die Daumen nach oben. Ja, weiter. Und okay. Dann haben wir da bis abends geredet in dem Studio und dann haben sie gleich noch einen Termin ausgemacht für den nächsten Tag. Und dann wurde das ein Riesending. Und habe ich mir gedacht, okay, jetzt haben wir hier so eine Tonspur aufgenommen und dann, wir tippen das ab. Und da haben wir auch schon eine Lektorin. Und das ist so toll geworden. Und da machen wir ein Buchprojekt draus. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und so hieß dann auch dieses erste Buch, der Wissenschaft im Dialog. Und das ist auch genauso geschrieben. Das heißt, da heißt am Rand irgendwie Harald Lesch. Und dann sagt er irgendwas. Und dann steht Josef Gassner. Und dann sage ich irgendwas. Also es ist richtig, dieser Dialog ist jetzt richtig. Die Lektorin hat dann die schlimmsten grammatischen Dinge natürlich bereinigt, das sind 100% so Originaltext, aber das, im Wesentlichen ist das, was wir da gesprochen haben. Und so ist das erste Buch entstanden. Und dann kam der Verleger und hat gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie bewerben. Und das Beste, was ihr einfach macht, ist dieses Format. Wenn ihr da so miteinander redet. Das ist mir gefällt das total gut und den Leuten wird das auch gefallen, macht das so. Und dann haben wir so ganz kurze Videos gedreht, zu bestimmten Themen aus dieser ursprünglichen Dialogsituation heraus. Und das wurde dann auf YouTube hochgeladen. Und das hat eine unglaubliche Dynamik erfahren. Und dann haben wir gemerkt, hey, da ist Resonanz da. Das, den Leuten gefällt das. Und dann kommt es wieder zu dieser Eigendynamik, von der du gesprochen hast. Das war eigentlich, also vom Nicht-Buch schreiben wollen zum YouTube-Kanal war es ein relativ kurzer Weg.
Aber dann sind wir jetzt schon 10 Jahre macht ihr das, also seit 2014 ist das regelmäßig dein Job sozusagen, ne? Du bist jetzt offiziell Influencer, YouTuber? Du bist das, was lauter also, klitzekleine Leute, klitzekleine junge Leute gerne YouTuber?
Anfangs ist es mir immer passiert, wenn ich da irgendwo hinkam zu einem öffentlichen Vortrag, dann so die ersten Jahre wurde ich immer als Wissenschaftler vorgestellt, dann irgendwann als Wissenschaftler und YouTuber. Und wenn ich heute irgendwo hinkomme, heißt es nur, der YouTuber von dem Ding, denke ich mir, okay, ich muss mich wohl damit abfinden.
Gibt Schlimmeres.
Ich bin jetzt, aber ich muss, eines zu meiner Verteidigung sagen, was wir wirklich vermeiden, was ich ganz bewusst vermeide, ist, es ist ein Unterschied zwischen YouTuber und Influencer. Also das ist eine klare Abgrenzung. Also ich versuche nicht mit meinen Meinungen oder irgendwie solchen Dinge Beiträge zu machen, sondern wir versuchen wirklich die Sache klar zu erklären, so weit wie möglich zu vereinfachen, nie weiter als es korrekt wäre. Das ist so unsere Maßgabe. Aber ich, dieses Also ich würde mich dagegen wehren, wenn ich irgendwo als Influencer vorgestellt werde, würde ich eher sagen, halt, nennt mich bitte YouTuber.
Das war auch nicht ganz ernst gemeint, weil es gibt die zwei bösen Worte. Das eine fängt mit I an, das ist das. Und das zweite böse Wort fängt mit C an. Du weißt auch, welches das ist, ne?
Ja, ja.
Das sind auch so Sachen, die, man lässt das einfach. Also das ist wirklich nicht das, was ich hören möchte. Also was ich möchte, das auch nicht hören, beides. Ich möchte keins von beiden hören. Und ja, aber YouTuber ist tatsächlich ja ein großer Berufswunsch. Ich weiß nicht, ob gerade derzeit, wer weiß, inzwischen TikToker, TikTokerin, einen lustigen Tanz machen. Da sagt, ach, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, frage dich jetzt trotzdem. Was bei uns zum Beispiel oftmals auch diskutiert wird, ist natürlich eine stärkere, auch mitunter mal konzeptionell denkende Ausbreitung auch in andere Sphären, die jüngere Leute dann vielleicht auch interessant finden, die zum Beispiel vielleicht gar nicht mehr, ja, YouTube ist nicht so ein Problem, aber bei uns definitiv dieses ganz normale Internet, wo Leute einfach irgendwas schreiben auf einer Webseite, auf die du gehen musst, die spezifisch das ist, ne? Das ist ja für Leute, die komplett kuratiert in Universen leben, gar nicht mehr so interessant vielleicht. Und da wird dann immer mal geguckt, okay, was ist da jetzt der neue Trend? Und dann heißt es irgendwie TikTok, sollte man das machen oder nicht? Habt ihr auch sowas? Guckt ihr Sachen euch an oder macht ihr das auch aktiv?
Also ich versuche tatsächlich nicht so sehr links und rechts zu schauen. Aber wir haben den Björn Buchs. Der Björn ist unser großer Fachmann, wenn es um die Medienwelt überhaupt geht. Und der schaut alles Mögliche links und rechts und sagt dann auch mal, hey, wir müssen jetzt einfach auch mal Shorts machen zum Beispiel. Wo ich mir immer gedacht habe, wir sind mit 90 Minuten gestartet. Also das ist ja genau das andere Ende vom Spektrum. Und ich kann nicht in einer Minute irgendwie viel Fleisch an den Knochen bringen. Und wie soll das gehen? Aber dann vertraue ich ihm auch wieder ein Stück weit. Und dann versuchen wir einfach mal was. Und dann hat es tatsächlich gleich riesig eingeschlagen. Und dann, also so kommst du nicht dran vorbei, dich auch immer wieder so ein Stück weit neu zu erfinden. Ich denke, das ist in dieser schnell sich drehenden Medienlandschaft, da musst du immer auch mal irgendwie schauen. Aber ich würde mal sagen, zu 90% versuchen wir wirklich in unserem Fahrwasser zu bleiben. Und das ist gar nicht so einfach zu ertragen, wenn links und rechts, zum Beispiel das Clickbait, es ist komplett an uns vorbeigezogen. Links und rechts sind Kanäle aus dem Boden geschossen, die ganz, ganz viel Aufmerksamkeit in ganz, ganz kurzer Zeit generiert haben. Aber meistens kommen und gehen die innerhalb kurzer Zeit. Weil da geht jede Woche die Welt unter und dann da schlägt der Asteroid ein und vernichtet alles. Und nächste Woche kommt schon der nächste Asteroid und vernichtet alles. Und dann und immer ist die ganze Wissenschaft komplett falsch und Einstein war falsch und alle waren falsch und alles ist ganz neu. Und das irgendwann greift sich das ab, zum Glück. Aber Clickbait ist enorm erfolgreich und da musst du tatsächlich für dich selber einen Weg finden, den du gut findest, den du gehen kannst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns da völlig frei machen davon. Wir versuchen auch die Titel interessant zu gestalten. Also da nehme ich uns nicht aus. Aber es steht immer das drauf, was drin ist. Das ist mal das Erste. Und es ist ein Unterschied, ob ich den Titel bewusst festmache, um einen riesen Kracher zu erzeugen, oder ob ich versuche, das Thema einfach interessant rüberzubringen. Und das ist jetzt alles sehr theoretisch, aber das erfordert, dass du dich immer da ein bisschen bewegst in dem Ganzen. Das ist nicht so einfach.
Du redest mit dem Richtigen. Was meinst du, was bei uns in den Kommentaren los ist unter manchen Artikeln, wenn die Headline ein bisschen sehr straff formuliert wurde? Andererseits willst du natürlich auch als jemand, der die Headline formuliert, dass die Leute das lesen. Und auch da, es gibt Diskussionen, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was meine nächste Frage dann ist. Es gibt Diskussionen, es gibt Ausreißer nach hier und nach dort, und gerade auch, wenn Leute das mokieren, was bei uns tatsächlich auch häufiger passiert, also wird das auch intern diskutiert. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu, auch du bist nicht allein. Also du sitzt zwar vor der Kamera und du bist das Gesicht von dem Ganzen und hast natürlich den entscheidenden Einfluss da auch, aber du hast ein richtiges Team. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich sage jetzt mal, wie sie Leute vorstellen können, wie es hier aussieht. Wir sitzen in einem Keller. Vorhin hast du einen Stecker rausgezogen von einem Tief Tiefkühler, von der Tiefkühltruhe, die sonst die ganze Zeit summen würde. Es stehen Schirme mit dahinter befindlichen Scheinwerfern hier rum, die ein schönes, sanftes Licht machen. Es gibt eine Holzdecke, das Ganze ist ein bisschen vollgeräumt mit Zeug. Man könnte argumentieren, es sei ein wenig unordentlich. Ich, in dessen Büro es ähnlich aussieht, sage, das sind unregelmäßige Flächen, die den Schall brechen, damit du hier drinnen einen guten Ton hast. Und man hat, also hinter mir, ich sitze vor so einem Greenscreen. All das gibt es und all das, inklusive der zwei Kameras, die vor mir stehen, weist darauf hin, dass du den Aufnahmeknopf und dein Setting alleine machst. Weil damit ist ja nicht getan. Also da steckt ja so viel mehr dahinter. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Team und wie arbeitet ihr zusammen?
Also wir haben unterschiedliche Videoreihen. Das, was ich hier mache im Studio, das mache ich tatsächlich alleine. Das heißt, ich mache dann auch im Anschluss den Videoschnitt selber, mache die ganze Bearbeitung, mache die Bildrecherche. Das geht fast nicht anders so, weil, also erstens ist es schwer, zu einem Thema mit einigermaßen Tiefgang überhaupt die richtigen Bilder, da muss man ein bisschen wissen, wo greift man ins Regal, zusammenzutragen. Dann im Videoschnitt fällt mir auch oft auf, dass ich irgendeinen Blödsinn gesagt habe. Dann ist es hier relativ komfortabel. Ich gehe rüber, lege ein paar Kippschalter um, gehe das Licht an und ich sage einfach nochmal was Besseres zu dem Thema. Also das könnte nicht klappen, wenn es sonst jemand schneidet. Dafür musst du ein bisschen wissen, wovon redet der da eigentlich. Also das ist die Schiene, die ich fahre. Dann haben wir das, was man, das ist übrigens auch das Bekannteste. Das ist so, weil ich vorhin fand, können wir die Welt verstehen? Das ist dieses Credo. Können wir die Welt verstehen? Das ist auch diese Playlist von Aristoteles zur Stringtheorie. Da habe ich einmal versucht, alle großen Theorien dieser Welt, also alles, was sich diese Trockennasenaffen da zusammengereimt haben über diese Welt, so verständlich wie möglich, aber eben nur so weit reduziert wie nötig zu erklären. Und das war so ein ganz großer Antrieb bei mir. Von den Relativitätstheorien über die Quantenmechanik, Quantenfeldtheorien, Gruppentheorien bis zur Stringtheorie. Und das mache ich hier selber. Und dann haben wir diese Reihe live im Hörsaal. Das ist das, was Björn macht. Der fährt mit dem Crafter durch den deutschsprachigen Raum, zeichnet die Vorträge auf. Dann haben wir viele Kooperationspartner, die jetzt zum Beispiel irgendwelche thematischen Kolloquien abhalten, das DLR beispielsweise. Dann haben wir in Rosenheim an der Hochschule den Elmar Juncker, der hat so eine große Reihe, die er dort aufsetzt. Oder an der Uni in Göttingen oder in Potsdam.
Am AIP.
AIP in Potsdam haben wir auch eine eigene Reihe, zum Beispiel die Babelsberger Sternennächte. Und die, also dort generieren die wieder lokal mit ihren Leuten. Kaffee und Kosmos, der Exzellenzcluster, dieser Verbund der Universitäten im deutschsprachigen Raum, die kooperieren mit uns. Die LMU hatte zum Beispiel so ein Wissenschaftsjahr, das sie immer wieder auflegen. Das konnten wir exklusiv aufzeichnen. Und also da haben wir unsere Partner. Das ist die dritte große Schiene. Und dann passiert einfach irgendwas Besonderes. Also diese Reihe nennt sich Neues aus dem Universum. Das ist etwas, das macht dann immer derjenige bei uns, der gerade sich anmaßt, kompetent zu sein. Das heißt, in wessen Gebiet es gerade fällt, der zieht es durch. Dann haben wir ein guter Freund von mir, der Hartmut Sohn, der ist eben Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Der leitet diese Tokamak-Entwicklung. Der erzählt uns immer, wenn es was Neues im Bereich Fusionsforschung gibt. Und so haben wir einfach unsere Schwerpunktthemen da ein bisschen auseinander. Ich denke, das ist auch mit ein Grund des Erfolgs, dass nicht immer dasselbe Gesicht zu sehen ist. Das ist so ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also nicht jeder Referent passt ja auch zu jedem Zuhörer. Und so findet aber doch jeder und jede irgendwie da irgendwie die Resonanz, denke ich.
Und nur weil mir das gerade nochmal aufgefallen ist, deswegen habe ich es gleich aufgeschrieben noch, an wem jetzt diese ganzen Daten, Namen noch vorbeigerauscht sind oder sonst. Ich überlegt habe, oh, das wollte ich eigentlich auch wissen. Wir machen am Ende noch eine kurze Runde mit Links, wo wir ein bisschen was erzählen, wo man sich das alles angucken kann. Und ich mache auch in die Shownotes natürlich Notizen, so dass man mal gucken kann, okay, wo könnte man jetzt lokal sich das angucken, weil da sind auch wirklich super interessante Sachen mit bei. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter mit dem Thema. Wir machen weiter bei dem, was du auch schon angesagt hast, Community. Was natürlich eben toll ist, auch das hatten wir in diesem Podcast schon. Ich verweise hier auf den Podcast mit dem Akkudoc, der einen sehr populären YouTube-Kanal betreibt zum Thema Do-it-yourself, Autarkie, Batterie, Speicher, Solarenergie und solche Sachen. Ist in dem Archiv zu finden. Mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten, wie das so ist mit es gibt den positiven Teil logischerweise von der Community. Es gibt den Teil, wo Leute einem vielleicht Hinweise geben, Themenvorschläge machen, einloben, vielleicht Berichtigungen anbringen und einfach generell einfach nette Menschen sind und das, was auch ein, finde ich, ein natürliches Bedürfnis ist, zum Ausdruck geben, dass sie das gut finden, was jemand anders da macht oder so. Und dann gibt's aber natürlich die andere Seite. Und damit meine ich jetzt nicht die notorischen Nörgler und Nörglerinnen, die gibt es natürlich, die Leute, die alles besser wissen und in Wirklichkeit aber eigentlich nicht so viel Ahnung haben, weil das schon immer mal kundtun wollten. Aber dann gibt es auch so richtig so eine Hater- oder Troll-Fraktion. Wie ist das bei euch? Gibt es die oder ist die ein Problem oder nicht?
Grundsätzlich haben wir eine sehr angenehme Community, auch eine sehr angenehme Art und Weise in den Kommentaren, wie die miteinander umgehen. Aber natürlich haben wir auch dieses knallharte Haten, wo jemand einfach grundsätzlich ein großes Problem hat mit Wissenschaft an und für sich und dann einfach hier uns in Sippenhaft nimmt, sagen wir mal so. Dann haben wir natürlich Harry mit dabei. Harry, der ganz viel Positives, gerade so in der ersten Hälfte unserer ganzen Aufschwungphase da mit eingebracht hat, der aber mit seiner Popularität dann auch viele Themen aufgreift, die so neben diesen eigentlichen Themen der Astrophysik sind, die in der Gesellschaft stark belastet sind und die extrem polarisieren. Und da kriegst du natürlich Hater ohne Ende. Und die ziehst du zwangsläufig auch mit rein. Und also bei mir ging das so weit, dass ich habe auch tatsächlich schon Morddrohungen bekommen und da bin ich bei weitem nicht der Einzige, der auf YouTube unterwegs ist. Das erfahre ich immer wieder mal. Und gar nicht so viel. Also es gibt zwei große Lager. Zum einen habe ich gelernt, das sind ganz viele Menschen, die sich um ihr Lebenswerk betrogen fühlen, weil sie ein Leben lang vielleicht als Ingenieur irgendwo gearbeitet haben, irgendwas entwickelt haben, irgendeinen Verbrennermotor vielleicht perfektioniert haben. Nur mal, um jetzt ein Beispiel rauszugreifen. Und sich dann in der Gesellschaft befinden, wo alle nur noch sagen, hey, da gibt es neue Technologien und ihr wart die Bösen, weil ihr habt da was entwickelt und das hat die Welt an den Rand des Abgrunds gebracht. Und so. Und die fühlen sich jetzt so sehr mit dem Rücken zur Wand und dann schießen die einfach zurück. Und das kann ich eigentlich nur so ein Stück weit verstehen sogar. Aber es ist, ja, es kann schon ziemlich heftig sein, wenn du so den blanken Hass begegnest. Und das ist schon, das kann schon echt brutal sein. Und die zweite große Gruppe sind tatsächlich im Bereich Wissenschaft, sind religiöse Menschen. Das würde man gar nicht erst so vermuten. Also ich hatte so Briefe in der Form, Gott war heute Nacht bei mir und hat mir aufgetragen, deinen Lügen ein Ende zu setzen. Ich bin schon unterwegs. Also da weißt du auch nicht, wie weit geht das jetzt. Und also es ist nicht so lustig erstmal. Das muss man
aushalten. Also ich möchte noch mal kurz, also für alle, die jetzt auch zuhören, wie du nebenbei gerade noch mal erwähnt hast, dass du Morddrohungen erhältst. Also das ist das Klima, in dem wir uns heute befinden. Also auch, da, wenn wir vorhin, ne, ich bin ja dann auch da sehr positiver Mensch, was jetzt die sozialen Medien betrifft, zum Mitmachen und zum einfach selbst Dinge erstellen und so weiter. Aber da sind wir, wo du nebenbei sowas, das sind komplett unvorstellbare Sachen. Und ich finde, und das ist halt auch so ein Aufruf, den man vielleicht dann mal machen muss, dass Leute dann auch mal ein bisschen in sich gehen und wenn sie sowas bemerken, auch Alarm schlagen und sagen, ey, Alter, das geht nicht.
Also ich denke, man muss unterscheiden, passiert das im Rahmen der Community, also auch zum Beispiel unter den jeweiligen Videos in der Kommentarzone.
Das meine ich, ja, klar.
Hier hast du ja noch, sagen wir mal, die Lufthoheit über das Ganze. Du kannst ja irgendwas moderieren, du kannst zensieren, du kannst löschen, machen und tun. Das heißt, das ist noch ein, sagen wir, ein geschütztes Habitat letztendlich. Aber ich muss dazu sagen, ich tue mich sehr schwer mit Zensur und habe von Anfang an für mich so eine Marschroute eingeschlagen. Ich habe mir gesagt, pass auf, du gehst in die Öffentlichkeit mit so einem Kanal. Du musst es aushalten, wenn hier irgendjemand sagt, du bist der letzte Depp und was weiß ich was. Deshalb zensiere ich grundsätzlich nichts, was mit meiner Person zu tun hat. Also egal, welche Tirade jetzt hier irgendjemand ablädt, der ist einfach mit mir zutiefst unzufrieden, das lasse ich stehen. Und weil es mit mir zu tun hat und ich bin Betreiber dieses Kanals und ich habe für mich das Gefühl, dann muss ich, also ich habe mich ja aus freien Stücken entschieden, hier in die Öffentlichkeit zu gehen. Und da muss ich das ein Stück weit aushalten. Ich weiß, du schaust so zweifelnd, Harry sieht es auch ganz anders. Aber ich für mich habe so diesen Weg gefunden. im Umkehrschluss, alle Leute, die ich hier einlade, alle Gastreferenten, alle, die sonst mit dem Team hier teilnehmen, die schütze ich tatsächlich in einer Kommentarzone. Und das ist ganz wichtig. Und vor allem eine Referentin, wenn du Wissenschaftlerinnen hast, die irgendwas machen, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für stumpfsinnige Kommentare kommen. Und die fliegen alle sofort raus. Also da bin ich ganz klar in der Sache und da braucht mir niemand was von, hey, Zensur erzählen oder so. Wer meint, mich beleidigen zu müssen, der kann das tun. Wer unsere Gäste beleidigt, der fliegt raus. Also das ist so eine klare Marschroute bei mir. Und damit kann ich mich eigentlich gut damit arrangieren. Wie gesagt, das ist der geschützte Bereich innerhalb der Kommentarzeit. Jetzt gibt's aber auch einen außerhalb. Jetzt kriegst du E-Mails, jetzt kriegst du Briefe, jetzt kriegst du Nachrichten, die triefen vor Hass, wo du dir denkst, um Gottes Willen, was habe ich diesem Menschen getan? Das ist, also man macht sich keine Vorstellung, wie sehr mich Menschen hassen da draußen. Einfach nur, weil sie einer Religion angehören und sie der Meinung sind, dass Wissenschaft Lügen erzählt. Ist ja okay, ich respektiere das ja auch. Also ich, Gottes Willen, ich missioniere ja nicht. Ich gehe ja nicht durch die Welt und sage, hey, alle, die nicht Wissenschaft als das einzige Wahre sehen, sind irgendwie Idioten oder so. Nein, ich für meinen Teil versuche hier auf diese Art und Weise die Welt zu verstehen. Und wenn jemand anders einen anderen Weg und Zugang gefunden hat, ist das okay für mich. Gottes Willen. Aber dieser Hass, also weil du das ansprichst, ich rede eigentlich nicht viel über Hater, muss ich dazu sagen. Also da hast du mich jetzt ein bisschen reingezogen in dieses Gespräch, weil ich habe eines gelernt, je mehr du das thematisierst, umso mehr befeuerst du es. Ich habe ganz am Anfang in den ersten Jahren den Fehler gemacht und habe zum Beispiel ein einziges Video mache ich, würde ich mal sagen, als Influencer. Also sagen wir mal, am Jahresende, das letzte Video, mache ich immer einen Rückblick. Was hat uns so bewogen? Was war gut und schlecht? Was haben wir vor fürs nächste Jahr? Wie geht's uns so? Was ist eigentlich so los? Und da habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, aber immer wieder mal gesagt, und jetzt wünsche ich allen gut, auch unseren Hatern. Und ich weiß, die sind da draußen und ich weiß nicht. Und hab mir irgendwie gedacht, hey, vielleicht können wir nochmal miteinander reden. Vergiss es. Je mehr du das thematisierst, umso mehr befeuerst du es. Das habe ich gelernt und das muss man akzeptieren. Haters gonna hate. Also es gibt diese Grundsätze einfach und was anderes werden sie nicht tun, das hilft dir nichts. Und deshalb, ich weiß gar nicht, wie du mich jetzt hier reingezogen hast.
Indem ich das gemacht habe. Ich mache das mit allen Leuten, mit denen ich also rede, die, also spezifisch waren das jetzt ein paar Leute dann, die auch auf YouTube waren, weil da, das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe bis jetzt noch keinen Podcast mit jemanden bei TikTok gemacht. Also keine Ahnung, wie es da wäre. Weiß nicht, ob die Leute da überhaupt Kommentare schreiben können, ob das überhaupt
doch,
geht.
Doch, ich hatte kürzlich einen Kommentar mit jemandem, der sehr bekannt ist auf TikTok, war so eine Podiumsdiskussion, da ging es um Wissenschaftskommunikation. Und
da kann man was unterschreiben bei TikTok, ja.
Und die hatte erzählt, dass sie auch schon Drohungen bekommen hat.
Also das, genau, und das ist, deswegen mache ich, also um eben auch mal Leuten das klar zu machen, also ich gehe mal davon aus, natürlich diese Leute, die diesen Podcast hören, sind alles furchtbar nette Leute, die mir schreiben oder die hier kommentieren, waren es bis jetzt auch wirklich 100%, finde ich total nett. Ist natürlich keine Garantie für irgendwas. Aber dass man halt eben, wie soll man sagen, eine Aufmerksamkeit dafür erzeugt, was dahinter steckt. Weil, wie du auch schon gesagt hast und wie das auch viele Leute, glaube ich, sehen, man hat sich ja selber ausgesucht. Du stehst vor der Kamera. Gott verdammt, das ist das Netzwerk. Das ist dein Ding. Augen auf bei der Rufzahl. Ja, ja und ja. Aber das alles hat eine Grenze. Und zwar da, wo es darum geht, dass du konkret Angst um dein Leben, dass deine Angehörigen oder irgendwelche anderen Leute haben musst. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Also, und insofern finde ich, mache ich das, versuche ich das immer dann auch so zu machen. Was ich jetzt nicht mache, ist, das noch zu zitieren von einem solchen Hater, der eine große Reichweite hat, einen eigenen YouTube-Kanal hat mit ebenfalls 500.000 Abonnenten und eben in solche Kerbe schlägt, um solche Leute aufzuhetzen. Er handelt sich nicht um jemanden mit einem religiösen Hintergrund, sondern jemanden aus der Medienbranche. Aber ich tue das jetzt nicht. Ich verschaffe dem jetzt nicht auch noch die Aufmerksamkeit, sondern sage jetzt einfach, okay, wir haben das jetzt abgehakt. Du hast das wirklich, das war das, worauf ich hinaus wollte, ne? Also, das hätte man jetzt nicht besser machen können. Das nehmen wir jetzt hier. Machen wir jetzt die Abzweigung in Richtung Positives, muss mal wieder. Bevor wir zum Ende kommen. Also ich hätte jetzt noch die Frage gehabt, wie diese Leute, um die es da auch oft geht, und auch die Kritik, also Leute, die auch so Kritik üben, die jetzt nicht gleich irgendwie die Anleitung leben wird oder so, das sind oft Leute, die haben keine Zweifel. Das sind, die sind überzeugt davon, dass das ist so, das muss, es muss so sein. Ne? Was auch immer es ist, wovon sie überzeugt sind, sind sie ziemlich überzeugt davon. Auf der anderen Seite hat man Leute wie dich, die damit groß geworden sind, dass du einen Zweifel hast. Ne? Jetzt das nächste Ergebnis ist wieder was vielleicht nur auf einen neuen Pfad weist. Wir haben am Anfang jetzt schon auch drüber gesprochen, wie du Wissenschaft siehst, wie du das alles siehst. Als jemand, der den Zweifel sozusagen in sich hat oder zumindest die Fragen auch in sich hat, wie begegnet man den Leuten, die offenbar keinen Zweifel kennen? Hast du da überhaupt was oder sagst du, ach, weißt du, wie du es gerade so ein bisschen angedeutet hast, das ist in Ordnung, glaub, da ist total in Ordnung und lass mich einfach weitermachen.
Also es passiert mir sehr häufig tatsächlich, dass ich damit konfrontiert werde. Und wie du es ja wunderbar gesagt hast, als Wissenschaftler, da ist der Zweifel eigentlich dein Motor. Das heißt, du musst dir permanent alles hinterfragen und abklopfen und schauen. Du willst ja Neuland, du willst ja weiterkommen. Es bringt ja nichts darum, das vorhandene Wissen zu verwalten oder irgendwie so und zu bestaunen, ja, ein Stück weit. Aber du willst ja mehr. Du willst immer wieder einen Vorhang zur Seite ziehen und nochmal dahinter schauen. Und das Problem in der Wissenschaft, und das ist, lass mich das nochmal kurz sagen, wenn wir noch so viel Zeit haben. Es gibt ein großes Problem aus meiner Sicht in dieser Gesellschaft, dass ganz oft die Wissenschaft so als Keule verwendet wird in der Argumentation und man sagt, da gibt's eine wissenschaftliche Studie und die beweist das. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Das ist zutiefst unwissenschaftlich. Wissenschaft kann nie, also Naturwissenschaft, kann nie beweisen. Und das sieht man ganz einfach an einem sogenannten Paradoxon, also einem Rabenparadoxon. Du hast die Hypothese, alle Raben sind schwarz und dann machst du Messungen und jeden Tag misst du schwarze Raben. Du beobachtest da einen schwarzen Raben und dort einen schwarzen Raben und auf allen Kontinenten sind schwarze Raben und du denkst ja irgendwann so, und jetzt hast du das bewiesen. Und dann kommt am Montagmorgen jemand mit einem lila blassblauen Raben um die Ecke und dann ist es irrelevant, wie viele Millionen schwarze Raben du gemessen hast. Dann sind nicht alle Raben schwarz. Das ist das Rabenparadoxon. Und daran erkennt man am schönsten, dass Wissenschaft nichts, Naturwissenschaft nichts beweisen kann. Wir können nur dann uns sicher sein, wenn wir etwas falsifizieren. Wenn der mit dem lila blassbaren Raben kommt, wissen wir, dass die Hypothese hundertprozentig falsch war. Also, man nennt es dann, wir irren uns empor. Wir versuchen Dinge zu falsifizieren und erkennen, aha, das hat bisher standgehalten. Die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein hat bis heute zigtausenden von Anläufen standgehalten, sie in irgendeiner Form zu falsifizieren. Deshalb muss sie nicht wahr sein. Mit dem Begriff der Wahrheit können wir Naturwissenschaftler erstmal nichts tun, nichts anfangen. Das ist ganz wichtig. In der Mathematik haben wir die Möglichkeit. In der Mathematik können wir beweisen von A nach B. Das ist der große Unterschied. Und wenn du als Mathematiker, ich habe ja erst Mathematik studiert und dann Physik studiert. Das heißt, dann musst du lernen, knietief im Morast zu warten, in den Ungenauigkeiten der Messungen, in den Näherungen, in den Parametern, die du nicht im Griff hast, und musst versuchen, irgendwie den Einfluss, den Fehler am Ende abzuschätzen. Das ist eine ganz andere Welt. In dieser Welt kannst du nichts mehr beweisen. Das muss man einmal akzeptieren. Und wenn dann jemand schreibt, also bitte alle, die das jetzt hören, wenn sie morgen was lesen, da gibt es eine wissenschaftliche Studie, die beweist das, Punkt, 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 dann stehen sie bitte auf und sagen, so ein Quatsch. Das wäre wichtig. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann ist es auch selbstverständlich, wie man mit Leuten umgeht, die von irgendwas anderem ganz fest davon überzeugt sind. Wissenschaft habe ich gerade erklärt, wie das vor sich geht. In der Religion sieht die Sache ganz anders aus. Die Religion startet mit dem Anspruch der Wahrheit. Wir sind die einzigen wahren Rhabarber, fertig. Dann ist es einfach. Die müssen sich nicht falsifizieren und hinterfragen und abklopfen und machen und tun. Das ist das gegenüberliegende Spektrum. Und trotzdem ist es okay. Das ist deren Herangehensweise. Für mich passt das nicht. Weil ich sofort anfangen würde, das zu hinterfragen. Ja, wer hat denn das geschrieben, woran ihr da glaubt? Wer hat denn das als Erster erzählt? Wie kam? Das sind Fragen, die stellen sich dann nicht. Das ist eine ganz andere Welt. Hier steht die Wahrheit zu Beginn. In der Naturwissenschaft wäre die Wahrheit das Endziel, das wir natürlich nicht erreichen, erstmal. Und so ein Podcast in 10 Jahren würde ganz anders ausschauen. Da wären ganz viele Theorien, die heute fundamental sind, vielleicht schon wieder angefahren, hätten Beulen erhalten, hätten einen Facelift gebraucht, müssten angepasst werden an neue Beobachtungen. Aber eines ist erkennbar. Die Linien der Naturwissenschaft bei dem Versuch, diese Welt zu verstehen, die laufen in einer gewissen Form zusammen. Und es wird immer schwieriger, irgendwelche Theorien in Bausch und Bogen zu verwerfen. Die müssen mal angepasst werden, da braucht es irgendwie eine Änderung. Aber ich glaube nicht daran, dass diese fundamentalen Theorien, wie zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie, dass die in Bausch und Bogen verworfen wird. Vielleicht kommt irgendwann jemand, hat eine ganz tolle Beobachtung und dann muss man die ein bisschen anpassen. Vielleicht für bestimmte Geschwindigkeiten, für bestimmte Energien, für bestimmte Rahmenbedingungen. Aber das Fundament ist schon ziemlich gut, weil wir so viele Beobachtungen haben und das Weltbild muss wie so malen nach Zahlen durch all diese Punkte hindurch passen. Das ist unser Weltbild. Und je mehr Punkte du schon vorgegeben hast, umso schwieriger wird es, ein ganz neues, super tolles Weltbild da durchzuzeichnen und alle Punkte mitzunehmen. Das ist die Herausforderung der Wissenschaft. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen Wahrheit zu Beginn in der Religion und Wahrheit vielleicht irgendwann mal als Endziel in der Naturwissenschaft.
Als verbindendes Element schlägt jetzt vor Philosophie, die zwischen den beiden so ein bisschen vermittelt. Und damit kommen wir dazu, du hast gerade das Wort schon gesagt, gibt es irgendwas, woran du so glaubst? Gibt es da so einen philosophischen Ansatz, den du hast, der vielleicht außerhalb von dem ist, was du gerade gesagt hast, was halt klar die Sache ist, an der man dann halt arbeitet oder forscht oder irgendwas? Also man muss jetzt auch nicht beantworten, aber oder gibt es halt so ein übergreifendes Momentum, wo du denkst, okay, das muss so eine...
Tatsächlich schwankt das in mir. Also ich würde sagen, über die Jahrzehnte hat sich das immer mal verändert, mal mehr, mal weniger. Es ist ein rätselhaftes Wohlwollen zu spüren in diesem Universum. Das finde ich schon sehr faszinierend. Also die Dinge, die passen schon wahnsinnig gut zusammen. Das ist das, was man ja die Feinabstimmung nennt. Und da lässt sich ein sogenanntes anthropisches Prinzip ableiten. Also Anthropos, der Mensch, blickt nach draußen und erkennt, dass es da Sterne gibt, die genau diese Elemente erzeugen, aus denen er selber besteht. Und dass es einfach ganz viele Parameter gibt, die dazu führen, dass er selber existieren kann überhaupt. Dass es ein Universum gibt, das lange genug währt, damit überhaupt so eine Entwicklung möglich ist. Und so richtig draufgekommen bin ich eigentlich selber, da war das Deutsche Museum kam mal auf mich zu und hat mir gesagt, du pass auf, wir würden gerne so einen Schaukasten entwickeln, wo man diese Parameter dieser Welt, die Lichtgeschwindigkeit, das Plancksche Wirkungsquantum, die Menge der dunklen Energie, der dunklen Materie, all diese grundlegenden Parameter eingeben kann, selber wählen kann und dann die Enter-Taste drückt. Und dann hätten wir gerne das Universum entstehen sehen, wie die Leute vor. Kannst du uns das irgendwie berechnen und so? Da bin ich auf die Spaßbremse getreten und Leute, pass auf, das wird eine sehr langweilige Maschine, weil entweder du gibst ziemlich genau die Parameter ein, die wir haben in diesem Universum, oder das wird nichts. Weil wenn du an diesen Parametern drehst, also lass mal für einen Augenblick zu, du drehst an der Gravitationsschraube und sagst, die Gravitation soll ein bisschen stärker sein. Was passiert dann zu Beginn? Das Universum expandiert und ich will jetzt nicht vor deinem Mikro klatschen, aber pam, und es fällt wieder in sich zusammen. Das war's. Das ist kein lebensfreundliches Universum. Da ist kein Leben denkbar. Das Universum währt auch nur ein paar Sekundenbruchteile, je nachdem, wie stark du die Gravitation... Was regt das sich so auf? Drehen wir die Gravitation eben schwächer. Moment. Jetzt hast du ein unendlich lange währendes Universum. Aber in diesem Universum muss sich ja irgendetwas verklumpen. Entgegen der Expansion, entgegen diesem alles fliegt von allem anderen weg, muss irgendetwas lokal sich verklumpen, muss zu einem Stern werden, einem Planeten, einem Menschen auf so einem Felsenplaneten. Das setzt voraus, dass es einen Gegenspieler gibt und der muss stark genug sein. Und jetzt hast du ihn dummerweise aber zu schwach gedreht am Anfang. Dann hast du ein unendlich währendes Universum, aber das ist stinklangweilig, weil da passiert nichts drin. Das ist nur erfüllt mit Strahlung und das war's. Das, was wir hier sehen, ist viel, viel, viel komplexer. Sterngenerationen müssen entstehen und vergehen. Das Material wird prozessiert in einem großen kosmischen Materiekreislauf. Und am Ende geht um so einen dritten Felsenplaneten, um so einen durchschnittlichen G2-Stern steht ein Trockennasenaffe auf und beginnt nach draußen zu schauen und möchte die Welt verstehen. Und betrachtet dann das Universum, das die Bedingungen für ihn selber geschaffen hat. Und stellt sich die Frage, warum sind die Bedingungen so, wie sie sind? Und spürt dieses Wohlwollen. Das ist verrückt. Das ist ein besseres Wort, fällt mir gar nicht ein. Und das ist es letztendlich, was mich dann schon nachdenken lässt, woher kommt das eigentlich? Ist da mehr? Was ist das Ganze eigentlich?
Also schönere Abschlussworte hätten wir jetzt eh nicht gefunden. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Trockennasenaffen, die uns hier zuhören, an den Geräten da draußen für die Geduld und fürs Zuhören und vielleicht auch für Schreiben an podcast@golem.de und natürlich für sich angucken, wie es auf deinem Kanal weiter, also genau, das dahinter gucken, hinter den Vorhang, das Weiterforschen, das Dranbleiben und sich eben genau mit diesen Parametern auseinandersetzen, was man tun kann auf urknallwelterleben.de, was die Webseite ist, wo man dann auch zum Beispiel die Vitas von den Leuten, die du dann, die da zu Wort kommen und auch Pläne sozusagen sich angucken kann. Den YouTube-Kanal verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Was wir auch in die Shownotes packen, ist Vorträge, wo man einfach hingehen kann. Ne? Es gibt nämlich auch einfach, also um mal Leute zu treffen, um mal rauszugehen. Genau. Also und nicht vor der Glotze zu sitzen, um es jetzt so böse zu sagen. Man kann sich das auch angucken. Das ist auch so ein Ding, ich mache das Fass jetzt nicht nochmal auf, aber die Wissenschaft ist mein Eindruck, viel zugänglicher geworden. Den ganz normalen Menschen gegenüber auch, muss man jetzt auch nochmal eine Lanze brechen für diese sozialen Medien oder zumindest auch fürs Internet. Dadurch, dass man ein bisschen teilhaben kann, dass Leute eben auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, guck mal, das ist, was ich mache. Ohne Angst davor zu haben, es ist zu komplex, es ist vielleicht zu nerdig, es ist zu abgefahren oder sonst irgendwas. Und daran sind auch Leute wie du schuld, die sich eben hinstellen und das machen. Und das wird auch, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben im Vorgespräch, hattest du mir das gesagt, das wird auch in der wissenschaftlichen Community so wahrgenommen. Ne? Die Leute merken plötzlich, das sind nicht mehr nur drei Leute, die alle ein komisch sitzendes Hemd anhaben und Flecken auf der Hose und ein Bart. Entschuldigung, wenn jetzt über mich so, aber ja, so sehen wir aus, die dann kommen zu so einer Vorlesung, sondern da sind irgendwie plötzlich 100 Leute, die sind alle ganz jung, mit bunten Klamotten und die hören auch zu. Ne? Das ist eine Folge davon.
Das war ein fundamentaler Wechsel. Tatsächlich hatten mich viele ursprünglich mal angesprochen. Ich war immer versucht, Kollegen mit ins Boot zu ziehen. Ich habe mir immer gedacht, du kannst ja zu allem kernkompetent sein, du brauchst Unterstützung. Und habe im Kollegenkreis immer angefragt und gesagt, hey Leute, ich möchte auf YouTube Wissenschaft und könnt ihr nicht und wollt ihr nicht. Und da waren ganz viel noch Ressentiments, ganz viele mein Renommee und wie stellst du das vor? Und da begebe ich mich am Pflaster, dann kriege ich Drohungen. Ist ja alles ganz real. Und dann habe ich mir ziemlich viel Körbe eigentlich ja erstmal eingefangen und gedacht, okay, also wir ziehen das jetzt einmal durch, fertig. Und dann, wie die ersten öffentlichen Vorträge waren, da waren junge Leute, der Audi Max war halb voll mit ganz jungen Leuten, die noch nicht mal studiert haben oder irgendwie so, die sich für Wissenschaft interessiert haben, die den hier mal in 3D sehen wollten, den sie sonst immer nur in 2D am Bildschirm gesehen haben. Und das war schon so eine Erkenntnis, hey, dieses Medium ist super geeignet, um Menschen zu begeistern von dem Ganzen. Und dann kamen übrigens auch die Kollegen nochmal im Nachgang und haben gesagt, du, wir haben da nochmal geredet über, könnt man da, hast du noch Interesse?
So kann's gehen. Und alles über YouTube-Kanäle zur Physik, hätte ich jetzt fast gesagt, liest man auf golem.de. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich liest man nichts über YouTube-Kanäle zur Physik auf golem.de, aber Wissenschaftskommunikation liest man natürlich auf golem.de und auch wenn es Fortschritte gibt bei den Themen. Das war nämlich der Werbeblock in eigener Sache. Josef Gassner, vielen Dank, dass du mir in deinem Keller hier Zuflucht gewährt hast vor der lauen Mailuft und mich vor den Birkenpollen geschützt hast. Vielen Dank für alles, was du machst, dass du eben die Wissenschaftskommunikation betreibst. Und ja, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke dir, Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht.